Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Es herrscht Aufbruchsstimmung in Syrien. Nachdem nun auch die Wirtschaftssanktionen von Europa und den USA aufgehoben wurden, macht sich das Land an den Neuaufbau und legt viele Restriktionen des Assad-Regimes ab. Zum Beispiel die Zensur auf dem Büchermarkt, was vor Ort für große Freude sorgt.
Zum ersten Mal spüren wir jetzt Freiheit. Die Freiheit des Wissens. Es gibt keine verbotenen Bücher mehr.
Eine Stimme aus Damaskus, wo nun wieder verlegt, verkauft, gelesen werden kann. Aber wie steht es tatsächlich um die Kunst- und Meinungsfreiheit? Wie gefährdet ist diese neue Offenheit unter der islamistisch geprägten Übergangsregierung in Syrien? Wir fragen nach. Außerdem begleiten wir Autor und Regisseur Guido Wertheimer auf einer Reise in seine eigene Familiengeschichte. In seinem neuen Stück berichtet er von der Flucht seiner Urgroßmutter vor den Nazis nach Argentinien. Heute Abend war die Premiere in Recklinghausen. Dann schauen wir in Frankfurt am Main japanische Filme bei der 25. Ausgabe des Nippon Connection Festivals. Wir stellen uns nackten Tatsachen bei den Kunstfestspielen Herrenhausen und lassen uns die neuesten Serien empfehlen zwischen Schwabenland und internationalem Jetset. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Geht es weiter bergauf für die Bevölkerung in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes im vergangenen Jahr? Vieles deutet gerade darauf hin, der islamistische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa kann Erfolge vermelden. Er hat vor kurzem sein Kabinett vorgestellt und die USA und die EU haben ihre Wirtschaftssanktionen fallen gelassen. Umbau und Wiederaufbau des Landes werden vorangetrieben und auch was die persönlichen Freiheiten der Menschen angeht, scheint es weiterhin positive Signale zu geben. Und doch bleibt die Sorge, wie die neue Regierung mit Minderheiten umgehen wird und mit der Meinungs- und Kunstfreiheit. Aufgehoben wurde jetzt aber die Zensur auf dem Buchmarkt. Wie das bei den Menschen vor Ort wahrgenommen wird, können wir besprechen mit unserer Korrespondentin für Syrien, Nina Amin. Frau Amin, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Nach dem Sturz von Assad herrschte ja erstmal eine große nationale wie internationale Euphorie, so ein Aufatmen. Jetzt gibt es neue Freiheiten. Sie waren gerade in Damaskus und haben dort zahlreiche Gespräche mit Kulturschaffenden geführt. Spürt man da jetzt diese Euphorie, zum Beispiel, weil jetzt Bücher zugänglich sind, die vorher nicht verkauft werden durften?
Ja, das auf alle Fälle. Also die Bücherstände am Straßenrand in Damaskus, die gab es natürlich auch schon vor dem Sturz des Assad-Regimes. Aber als wir jetzt in Damaskus unterwegs waren, da haben wir mit ganz vielen Bücherverkäufern gesprochen und die haben alle bestätigt, dass sie jetzt Bücher verkaufen, die vorher schlicht und einfach verboten waren. Also wir waren auch auf einer Art Buchmesse des Verlags Dar al-Fikr, das heißt so viel wie Haus des Denkens. Die fand an der Universität von Damaskus statt und auch da hat der Pressesprecher mir gesagt, dass für den Verlag gerade ganz neue Zeiten einbrechen. Also von dem Buchdruck wurde vorher jede Druckfahne, egal ob literarisches Werk, religiöse Schrift oder politisches Buch, von dem jeweiligen Ministerium kontrolliert und zensiert. Das ist weggefallen und er meinte, jetzt fühle man sich als Verlag wirklich das erste Mal frei, jedes Buch zu importieren, zu drucken, zu verkaufen und auch auszustellen. Also verbotene Bücher, meinen die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, gibt es in Syrien nicht mehr.
Und was sind das jetzt genau für Bücher, die da verboten waren? Wie muss man sich das vorstellen? Und werden jetzt sozusagen aktuelle Texte aus dem Land auch veröffentlicht in Buchform? Wie sieht das aus?
Ja, also das ist jetzt, was mir erzählt wurde, waren das halt vor allem politische Bücher, Bücher, die das Regime kritisiert haben, also das Assad-Regime. Es gab diese Bücher von syrischen Autoren und Autorinnen vorher auch, aber man konnte sie eben nicht so einfach in Syrien und in Damaskus kaufen. Also der Verlagsmensch beispielsweise hat uns von einem Buch erzählt, das heißt Die Muschel von dem syrischen Autor Mustafa Khalifa und das erzählt von den ganz schlimmen Zuständen in einem syrischen Militärgefängnis, schildert da die grauenhaften Menschenrechtsverletzungen und das hat er beispielsweise damals aus dem Beirut im Libanon ins Land eingeschmuggelt. Da kamen die meisten verbotenen Bücher sozusagen ins Land. Von dort kommen auch heute noch die meisten Bücher, werden auch dort gedruckt. Ja, und er meint, hätten Assads Leute damals dieses Buch bei ihm gefunden, dann wäre er sicher im Sednaya-Gefängnis gelandet. Das ist dieses berühmt-berüchtigte Gefängnis, in dem unter Assad so viele Menschen ohne Anklage einfach verschwunden sind. Also verbotene, meist regimekritische oder auch religiöse Bücher, die dem Regime nicht passten, die gab es, die wurden aber versteckt. An einem Buchstand beispielsweise hat mir ein Buchverkäufer gezeigt, wie diese Bücher sozusagen unterm Ladentisch verkauft wurden. Das war dann ein ganz harmloses Cover von einem anderen Buch darüber. Und wenn man dieses Buch dann aber aufschlug, dann war da der Text dieses verbotenen Buches.
Sie haben es gerade gesagt, es gibt jetzt keine Zensur mehr, keine Beschränkungen, was gedruckt und verkauft werden darf. Ist diese neue Freiheit denn auf alle Kulturbereiche übertragbar?
Ja, sagen wir mal so. Also gerade auch, wenn wir noch einmal bei diesem Verlagsbeispiel bleiben, da hat man uns gesagt, die haben keine Kontrolle mehr. Und die islamistisch geprägte Übergangsregierung unter Ahmed Sharaa, diesem ehemaligen Dschihadisten, die hatten ja auch angekündigt, dass sie mit den Machenschaften des Assad aufräumen wollen, dass sie auch die Gräueltaten aufarbeiten wollen. Da passt es natürlich jetzt auch gut dazu, dass diese kritischen Texte wieder auf dem Markt sind. Also, aber Politik ist natürlich nicht alles. Und der Verlag hat uns beispielsweise gesagt, sie selber würden gar keine Bücher mit, ich weiß nicht, erotischen Inhalten oder irgendwas, was gegen gesellschaftliche Werte in Syrien verstößt, drucken. Und da ist natürlich dann die Frage, wie wäre das, wie würde die islamistisch geführte Übergangsregierung mit Literatur oder Werken umgehen, die halt gesellschaftliche Tabus, Sexualität etc. thematisieren. Da konnte mir jetzt noch niemand weiter was zu sagen. Da muss man wahrscheinlich auch erstmal gucken, wie die jetzt künftig arbeiten werden. Bis jetzt habe ich nur gehört, erstmal gibt es keine Zensur mehr.
Aber das muss jetzt sozusagen ausgetestet werden, wahrscheinlich von Künstlerinnen und Künstlern, auch solche Tabus anzugehen, gesellschaftliche Tabus. Was sagen Ihnen denn die Kulturschaffenden in Syrien? Wie sehen Sie die Zukunft in Ihrem Land?
Ja, also ich war beispielsweise in Damaskus auch in einer Kunstgalerie, die Zawaya Art Galerie. Das ist eine richtige Institution in Damaskus. Das hat Rula Suleiman, vor 6 Jahren hat sie es mitbegründet. Das sind Räume in einem christlichen Viertel von Damaskus. Das ist aber wirklich so eine Altbauwohnung. Das könnte eine Galerie in Paris oder Berlin sein. Mhm. Also an der Wand ist da Aktmalerei, Skulpturen stehen dort, moderne Kunst. Und sie hat mir gesagt, dass sie der neuen Übergangsregierung überhaupt nicht traut. Sie hatte nämlich erzählt, dass ein HTS-Mann, also einer von dieser islamistischen Miliz, die mit den Rebellen sozusagen, die Rebellen angeführt haben im vergangenen Jahr und dann die Machtübernahme herbeigeführt haben, der stand auf einmal nach dem Sturz von Assad bei ihr in der Galerie und meinte, die Skulpturen, die da stehen würden, sein Haram, also verboten im Sinne der religiösen Vorschriften. Und seitdem denkt die junge Galeristin darüber nach, das Land zu verlassen. Wir hören mal kurz rein.
I'm dealing with Jihadi. Who protects me from someone with a jihadi background comes to the gallery and start to broke everything and to burn the artworks. Who can protect me? No one. Because they will explain it as individual mistakes.
Ja, also sie sagte mir, das sind Dschihadis und was soll sie tun, wenn eines Tages ein Dschihadi zu ihr in die Galerie kommt, die stürmt und ihre Werke niederbrennt? Also wer wird sie da beschützen? Und sie denkt halt, dass die Regierung sie nicht beschützen wird, beziehungsweise einfach sagen würde, naja, das war jetzt ein Einzelfall. Sie spielte auf etwas an, sie selbst ist Alawitin und wir wissen ja, die alawitische Minderheit, da waren vor langer Zeit, also im März, fand ein Massaker an der Minderheit statt, angeführt von Islamisten, die aus diesem Umkreis der Übergangsregierung kamen. Und natürlich spielte sie darauf an, also dieses Gefühl, einfach nicht geschützt zu sein, das, was die Übergangsregierung ja immer sagt. Also von daher, sie sieht ihre Zukunft in Syrien eher pessimistisch.
Es klingt, als wäre da immer noch eine im Grunde sehr verunsicherte, unklare Gesamtlage vor Ort. Wie schätzen Sie das ein? Sieht man in Syrien jetzt vor allem die Vorteile dieser Öffnung der Gesellschaft, auch was den kulturellen und den künstlerischen Diskurs betrifft? Oder teilen Sie auch diese Befürchtung, dass es da doch wieder Rückschläge geben könnte oder vielleicht auch geben wird, sobald man sich kritisch gegenüber der aktuellen Regierung äußert?
Also ich denke, es ist alles sehr im Fluss im Moment. Gerade würde ich sagen, ist es wirklich eine Freiheit, von der viele sehr lange geträumt haben und was viele auch auskosten. Also auch in dieser Galerie, die sie hat, da finden auch Theaterperformances statt und Satireabende. Das war sicherlich in der Schärfe, wie das jetzt da ist, vorher nicht möglich. Und sie selbst sagt auch, jetzt gerade die Sanktionen fallen seitens der USA, Europa. Also es ist ein großer Aufschwung. Und natürlich ist die Übergangsregierung auch sehr unter Beobachtung. Die ganze Welt guckt auf Damaskus, auf den Regierungssitz. Sie sagt auch, in Damaskus fühle sie sich dann doch noch sehr geschützt. Aber Damaskus ist halt auch eine Blase. Also man muss sicherlich auch ein bisschen so von Land und Stadt unterscheiden. Ich denke, im Moment ist eine Euphorie, die ich da auch immer noch gespürt habe, aber trotzdem sind alle noch so ein bisschen am Abwarten. Wie geht's weiter? Wird das so frei bleiben? Und genau, wie ist es denn dann wirklich andere gesellschaftliche Tabus, die vielleicht von dieser islamistisch geprägten Regierung eben nicht thematisiert werden sollen, also Sexualität etc., wenn das öffentlich ist, wie wäre dann damit umgegangen? Und ich denke, das wird sich einfach zeigen in den nächsten Monaten, in welche Richtung sich das entwickelt.
Nina Amin, unsere Korrespondentin für Syrien, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Seit Margot Friedländer Anfang des Monats starb, trauert Deutschland um eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocausts und um eine unermüdliche Mahnerin. Spätestens jetzt ist klar, sind die Nachgeborenen, die nun die Aufgabe haben, weiter an die Verbrechen der NS-Zeit zu erinnern und an die einzelnen Familiengeschichten, die damit verbunden sind. An die von Julia Studinski zum Beispiel, die mit ihren Angehörigen 1939 vor den Nazis aus Recklinghausen nach Argentinien fliehen musste. Ihr Urgroßenkel ist der Dramatiker und Theaterregisseur Guido Wertheimer. Er kam 1996 in Buenos Aires zur Welt und ist jetzt nach Recklinghausen zurückgekehrt, um ein Stück über seine Familie zu zeigen.
Dass ich hier nach so vielen Jahren von Forschung und Recherche den Stück hier uraufführen darf, für mich ist sehr, sehr wichtig. Ich finde, es konnte nicht woanders sein. Es muss hier sein.
Das sagte Guido Wertheimer in einem Interview vor der Uraufführung seines neuen Stücks. Es ist nie Sommer im Ruhrgebiet, so lautet der Titel. Und heute Abend hat er es bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen Premiere. Unser Theaterkritiker Stefan Keim war dabei und kann uns davon berichten. Schönen guten Abend, Herr Keim.
Hallo, Herr Mumort.
Was war das für eine Familie, die Studinskis, die ja offenbar in letzter Sekunde aus Nazi-Deutschland fliehen konnten?
Ja, eine reiche jüdische Familie. Also durch ein sehr, sehr gut gehendes Schuhgeschäft konnten die sich sogar einen Steinway-Flügel leisten. Und die Tochter, oder jetzt aus der Perspektive des Autoren die Urgroßmutter, war eine sehr musikalische Frau, die auch wirklich so richtig Chopin auf höchstem Niveau anscheinend spielen konnte. Allerdings ist deswegen diese Geschichte auch eine Geschichte der Musik und auch der verlorenen Musik. Denn als dann geflohen werden musste 1939, ist die gesamte Habe, ein Container unter anderem auch mit diesem Steinway-Flügel, von den Nazis beschlagnahmt worden, nicht mitgekommen nach Buenos Aires. Und als Julia Studinski dann dort erfuhr, dass ihre Eltern, die sie zurücklassen musste, dass der Vater in einem weißrussischen Lager ermordet worden ist und woran ihre Mutter gestorben ist, weiß sie bis heute nicht so genau. Man sagt an Traurigkeit. Seitdem hat sie auch überhaupt keine Musik mehr gemacht. Also es ist auch eine Geschichte, was das alles auch so kaputt macht, auslöst, was auch nicht wiederkommt.
Als Doku-fiktionales Stück haben die Ruhrfestspiele den Abend angekündigt. Was genau hat Guido Wertheimer denn da alles recherchiert? Hat er sich ganz auf die Details seiner eigenen Familiengeschichte konzentriert?
Weitgehend. Also er hat eine sehr behutsame Annäherung gemacht. Und zwar in drei Teilen. Der erste Teil besteht auch viel aus Filmmaterialien. Also er hat sehr genau auch in Archiven recherchiert. Von der eigenen Familie gibt es jetzt nicht so viel Filmmaterial, aber er hat aus der Zeit von einem Rabbiner aus Münster etwas gefunden, auch von Tätern, von Nazi-Offizieren, die da ihre glücklichen Kinder gefilmt haben. Und zwei Schauspielerinnen, also eine Schauspielerin, ein Schauspieler, Darina Mawlenko und Pascal Riedel, erzählen dann dazu. Im zweiten Teil, da geht es dann richtig in eine psychologische Theaterszene hinein. Der Vorhang, auf den projiziert worden ist, der geht nicht weg, der bleibt transparent vorhanden, sodass man also immer durch so eine Schicht hindurchschauen muss, in so eine imaginierte Szene, wie sich die Urgroßmutter Julia Studinski mit ihrem Vater damals unterhalten haben könnte.
Ich weiß nicht, was man dir erzählt hat, Uli. Die Leute lügen, sie übertreiben, der große Krieg ist vorbei.
Übertreiben? Papa, du weißt genau, dass ein Krieg immer zum nächsten führt. Dieses Land hat ein schlimmes Schicksal. Man muss keine Prophetin sein, um zu sehen, was auf uns in den nächsten Jahren zukommt.
Und das Ganze mündet dann in einen dritten Teil. Und in diesem dritten Teil, da ist dann der Autor Guido Wertheimer selbst Thema. Und zwar seine Recherche, wie er mit dem Fahrrad von Münster, wo er in der vergangenen Spielzeit Hausautor war, das Ganze ist auch eine Koproduktion mit dem Theater Münster, wie er mit dem Fahrrad von Münster nach Recklinghausen fährt, um unangemeldet in dieses Schuhgeschäft zu gehen, und wahrhaftig trifft er dort eine Verkäuferin, die genau weiß, ja, die Julia Studinski, so hat das hier geheißen und die hat hier gewohnt, und er darf dann sogar in die ehemalige Wohnung gehen, die natürlich inzwischen völlig anders aussieht. Da geht's dann auch um die Geister, die man noch spüren kann, und diese Reise in die Vergangenheit.
Das scheint ja dann insgesamt auch ein sehr intimes Setting zu sein mit einem Darsteller, einer Darstellerin. Sie haben es gerade gesagt. Kommt man diesen Figuren auf der Bühne denn dann auch so nah, wie sich das jetzt angehört hat? Und welche Rolle spielt dann vielleicht auch die Musik? Sie haben den Steinway, dieses musikalische Vermächtnis erwähnt. Das wird auch gesungen auf der Bühne, oder?
Ja, das Tolle ist, dass Darina Mavlenka, eine ukrainische Schauspielerin nebenher, die auch zwischendurch mal das Wort ergreift und mal wegführt von der Familiengeschichte Guido Wertheimers und ihr eigenes Erleben von der russischen Invasion erzählt, dass diese Darina Mavlenko auch Musikerin ist. Und sie spielt Klavier, also kein Steinway auf der Bühne, aber ein Klavier, wie er vielleicht in Recklinghausen, bevor der Steinway angeschafft wurde, in der Wohnung gestanden haben könnte. Sie spielt auch Bass und damit wird das Ganze auch immer wieder musikalisch unterfüttert, auch mit Musik, die zugespielt wird. Also es ist schon ein sehr ästhetischer Abend, der Versuch, auch eine ästhetische, ruhige Form zu finden, ohne große Dramatik. Es ist wirklich so ein auch lyrisches Hineinfühlen in verschiedene Momente. Also insofern, man kommt nicht den Figuren psychologisch so nahe, aber es gibt so viele Gedanken, die mich auch sehr berührt haben. Zum Beispiel der, dass wenn man im Exil ist, wenn man so entsetzlich schlimme Dinge erlebt hat, wenn man fliehen musste und Angehörige gestorben sind, dass das Erinnern auch eine sehr schmerzhafte Sache ist. Dass es vielleicht auch mal angenehm ist oder vielleicht sogar sehr nötig ist, zu vergessen, um sich einmal nicht diesen Traumata auszusetzen.
Nun ist der Abend ja gerade mal 70 Minuten lang. Das ist ja ziemlich knapp bemessen eigentlich für so ein komplexes Thema. Werden denn da bewusst auch Bezüge zu unserer Gegenwart hergestellt, was zum Beispiel den wachsenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft anbelangt? Oder gibt es eindeutige Verweise, vielleicht sogar Botschaften, mit denen dieser Abend dann auch endet?
Ganz am Schluss gibt es das, wobei ich habe diese Länge von 70 Minuten gar nicht gespürt, also weder als kurz noch als lang empfunden. Es ist so ein Abend, der so einen Flow entwickelt, der einen eigentlich irgendwo hintragen kann. Also der könnte 3 Stunden dauern, der könnte 1 Stunde dauern. Das hätte mich alles nicht gestört. Ich war da irgendwie so in einer ganz eigenen Welt gefangen, die Guido Wertheimer und sein Team dort geschaffen haben. Und ja, am Schluss, wenn er dann selbst quasi sein eigenes Erleben auf der Bühne erzählen lässt, dann fährt er zurück mit dem Zug, dann also hin mit dem Fahrrad, zurück mit dem Zug und da begegnet er einer Gruppe pöbelnder Jugendlicher, die rechte Sprüche loslassen, die eine Flasche Bier auf den Boden schmeißen, die Scherben fliegen umher, da wird's dann ein kleines bisschen pathetisch, wenn dann sein Blut und damit auch irgendwie das Blut der Urgroßmutter wieder auf ein deutsches Polster in einem deutschen Zug tropft. Das war so der einzige Punkt, wo ich gedacht hatte, naja, jetzt wird's ein kleines bisschen unsubtil. Andererseits ist das eben auch ein sehr, sehr deutlicher Verweis in unsere Gegenwart.
Stefan Keim, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen ist das Stück Es ist nie Sommer im Ruhrgebiet dann wieder morgen und übermorgen im kleinen Ruhrfestspielhaus zu erleben.
Fazit.
In und um die Herrenhäuser Gärten in Hannover ist derzeit viel los. Die 16. Kunstfestspiele Herrenhausen sind in vollem Gange. Die letzte Ausgabe unter der Leitung von Ingo Metzmacher, bevor dann im nächsten Jahr die Komponistin Brigitta Mundendorf die Aufgabe übernimmt. In der opulenten Barockanlage gibt's noch 2 Wochen lang Konzerte, Theater, Tanz, Zirkus und Installationskunst zu erleben. Der Anspruch, trotz kontroverserer künstlerischer Arbeiten, möglichst viele Menschen anzusprechen. Andrea Schwezer hat sich für uns ins Gartengetümmel gestürzt und sich die ersten Performances angeschaut.
Über dem ersten Festivalwochenende steht die Frage nach einer besseren Welt, die Suche nach neuen Gemeinschaften. Besonders eindrücklich ist diese Suche bei Doris Uhlig. Habitat heißt ihre international gefeierte Produktion. Mit dem großen Barockgarten in Herrenhausen findet die österreichische Choreografin eine neue Bühne.
Es war halt schon sehr klar für mich, dass diese Symmetrie und auch diese sehr gestutzten Sträucher nach individuellen Körpern rufen.
Über 50 nackte Menschen, junge, alte, dicke, dünne, behinderte, operierte, trotzen dem ungemütlichen Wetter. beginnen mit einem Schaulaufen auf der Steintreppe, kriechen über Wiesenflächen, stachsen durch Brunnen und führen die 360 Besucherinnen und Besucher mit erhobenem Kopf von einem Schauplatz zum nächsten. Als wären sie die Wissenden. Folgt uns, so geht die neue Körperlichkeit.
Mich interessiert eine Nacktheit nicht als dramaturgischer Effekt, sondern als Notwendigkeit für eine körperliche Recherche.
Zwischen den goldenen, ebenfalls nackten Statuen im Atrium kämpfen zwei Frauen. Haut auf Haut, es klatscht und schnalzt. Dann, anrührend, die verschmelzende Umarmung. Ein kleines Ensemble schmeißt mit Babypuder um sich, bringt alles zum Schwabbeln, Haut und Muskeln und Fett. Die liebevolle Obduktion der Körper.
Wenn man sich selbst und seinen Körper wertschätzt, wird man auch von anderen wertgeschätzt.
Gerade am Schluss bei dem Rave ist einfach die Energie super stark übergesprungen aufs Publikum. Und ich fand es wahnsinnig beeindruckend, wie man die Nacktheit nach einer Zeit einfach nicht mehr wahrnimmt.
Während der zweistündigen Gartenerkundung verwischen die Grenzen zwischen Nackten und Beobachtenden immer mehr. Da ist dieses Gefühl von Gemeinschaft, Aufbruch, von ansteckender Anarchie. Ein Prozess, den auch die Performerinnen durchlaufen.
Also ich habe das auch gemerkt, wenn ich da stand mit meinem Körper, dass da dann wieder so eine Irritation stattfindet und irgendwie auch eine Form von Scham. Mein Körper altert und ich dachte, es ist mal eine Herausforderung, meinen Körper nackig zu zeigen, so wie er jetzt ist, also mein Habitat. Und das war eine super Erfahrung.
An der riesigen Fontäne endet die Performance. Mit einer Frau, die selbstbewusst durch den Brunnen wartet und das Phallus-Symbol fauchend und wasserspuckend zähmt, bis noch nicht mal mehr ein räudiges Blubbern bleibt. Wobei Habitat der Mensch, pur und nackt, eine befreiende Vision des Zusammenlebens aufzeigt, versucht in der Theaterperformance Una Isla der spanischen Kompanie Agrupación Señor Serrano die KI eine neue Zukunft zu erschaffen, auf der Bühne des Schauspielhauses. Rainer Hoffmann, dramaturgischer Leiter der Kunstfestspiele.
Dahinter steht natürlich ein bisschen die Frage, sind wir Menschen das Problem? Kann es jemand anders besser? Und es geht dann ganz wörtlich um die Insel, die bessere Welt.
Eine Frau lebt auf dieser zerklüfteten Insel. Sie liebt Routinen. Doch die KI schlägt vor, auf Entdeckungsreise zu gehen, andere Leute auf die Insel zu lassen. Erst Opernsänger mit langen Hälsen, dann Rugby-Fanatiker, laut und einvernehmend. Die Insel verändert sich. 3D-Projektionen wölben sich in den Zuschauerraum hinein. Der Protagonistin ist das alles zu viel. Sie will keine Interaktion. Selbstgenügsamkeit ist eine perverse Idee, kommentiert die KI. Dieser Dialog zwischen Mensch und Maschine macht neugierig. Wie geht er wohl weiter? Wie lösen die Menschen auf der Bühne ihr Dilemma des Miteinanders? Ein kleines Mädchen könnte auftreten, schlägt die KI vor, als Metapher für eine neue Welt. Ein bisschen Klischee, ein bisschen Nonsens, aber nichts Handfestes. Damit bleibt das Theaterexperiment mit der KI eindimensional und seltsam distanziert. Dabei eröffneten die Kunstfestspiele Herrenhausen am Donnerstag stark, mit einer wahren Klanginvasion. 11.000 Seiten von Georg Friedrich Haas. 50 Klaviere verbinden sich zum Kreis. Sie sind so gestimmt, dass zwischen dem ersten und dem letzten Instrument eine halbe Note Tonhöhenunterschied liegt.
Das kann man gar nicht wahrnehmen, aber in der Summe natürlich, wenn es so durchläuft, also dass die nacheinander spielen, dann hört man so eine Art Glissando, leichtes, ja. Es sind unglaubliche Effekte.
Sagt Intendant Ingo Metzmacher.
Ist halt im Endeffekt ist es ein inversives Klangerlebnis. Weil man sitzt in der Mitte und 360 Grad um einen herum stehen überall Klaviere.
Gespielt von Studentinnen und Lehrpersonen der Musikhochschule Hannover. Hinzu kommt das Klangforum Wien. Tastengeklapper, Streichergeflirr. Wie in Wellen wird das Publikum vom Klang überrollt. Die Haut scheint durchlässig, als würden die Synapsen verrückt spielen, die Blutbahnen pumpen, der ganze Organismus überschäumen. Viele Besucher haben ihre Augen geschlossen. Intensivstes Hören.
Andrea Schweitzer über den Start der 16. Kunstfestspiele Herrenhausen in Hannover. Bis zum 8. Juni sind noch zahlreiche Performances und Konzerte zu erleben. Und wer noch mehr über die große Nackt-Performance Habitat erfahren will, in unserem Theatermagazin Rang 1 gab es ein ausführliches Interview mit Performerin Doris Uhlig. Das können Sie nachhören in der Deutschlandfunk-App und auf deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit einem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel ist Marion Ackermann als neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eingeführt worden. Die 60-jährige Kunsthistorikerin war bislang Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Ihr Vorgänger bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Partzinger, wurde heute nach 17-jähriger Amtszeit verabschiedet.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nannte ihn einen Brückenbauer, eine Konstante dieser Institution, ihr Richtungs- und Impulsgeber. Drei große Themen prägten seine Amtszeit: Bauen, Reform und Rückgabe. Als wichtigstes Vorhaben entsteht derzeit als Neubau das Museum der Moderne. Hinzu kommt das Jahrhundertprojekt Sanierung Pergamonmuseum. Als fast ebenso schwierig erwies sich die Reform der Stiftung. Die Rückgabe von Raubgut aus der Kolonialzeit sowie von während der NS-Zeit geraubten jüdischen Besitzes prägte nachhaltig die Museumsarbeit.
Aus Berlin, Thomas Fitzel. Seit die Sammlung Emil Bürle vor 4 Jahren in den Neubau des Kunsthauses Zürich einzog, wird über die Bilder, ihre Herkunft und ihre Präsentation gestritten. Von einem kontaminierten Museum war die Rede, von Bildern, die einst jüdischen NS-Opfern gehört hatten. Denn der Kunstsammler Emil Bürle war mit Waffenlieferungen an Nazi-Deutschland reich geworden. Wie die Neue Zürcher Zeitung berichtet, hat nun die Kunstgesellschaft, die das Kunsthaus Zürich betreibt, mit der Stiftung Sammlung Bürle neue Schritte vereinbart. Das Museum will in den kommenden 5 Jahren selbst über die Herkunft der Bilder forschen. Sollten Hinweise auftauchen, dass Besitzer ihre Werke im Zusammenhang mit NS-Verfolgung verkaufen mussten, strebe man mit den Erben eine faire und gerechte Lösung an. Außerdem soll in einem neuen Ausstellungskonzept angemessen auf die Herkunft der Bilder und das Leid der ehemaligen Besitzer hingewiesen werden, berichtet die NZZ. In der Vergangenheit hatten das Kunsthaus, die Stadt Zürich und die Stiftungssammlung EG Bürle die Werke bereits von einem Historiker untersuchen lassen, doch die Kritik war nicht verstummt. Bekannt wurde er durch die Hauptrolle in dem Oscar-prämierten Film Tsotsi. Jetzt ist der südafrikanische Schauspieler Presley Chweneyagae mit 40 Jahren gestorben. Tsotsi bekam 2006 den Oscar für den besten ausländischen Film. Der im Township Soweto gedrehte Spielfilm erzählt die Geschichte eines 19-jährigen Gangsters namens Tsotsi, der ein Auto stiehlt und dann auf dem Rücksitz das Baby der Besitzerin findet. Diese Entdeckung verändert sein Leben. Alle Schauspieler des Films Tsotsi stammten aus armen südafrikanischen Vorstädten. Der jetzt verstorbene Presley Chweneyagae wuchs selbst im Township Soweto auf. Die französische Sängerin Sao de Sagazan erhält in diesem Jahr den großen deutsch-französischen Medienpreis. In einer Zeit, in der etwa Krieg und Machtstreben die gesellschaftlichen Debatten prägten, stehe sie für eine andere Form des Miteinanders, erklärte der Intendant des federführend verantwortlichen saarländischen Rundfunks, Martin Grasmück, zur Begründung. Die 25-jährige Sao de Sagazan fasziniere durch die selbstverständliche Art, mit der sie sich als junge Künstlerin für Toleranz und Mitmenschlichkeit einsetzt. Der Preis wird jährlich an Persönlichkeiten und Organisationen vergeben, die sich in besonderer Weise um die europäische Verständigung verdient gemacht haben.
Das waren die Kulturnachrichten mit Christine Jensen. Vor genau 25 Jahren hatten einige Studierende in Frankfurt-Bockenheim eine gemeinsame Leidenschaft: japanisches Kino. Deshalb gründeten sie ihr eigenes kleines Filmfestival, Nippon Connection. Eine Erfolgsgeschichte. Mittlerweile bietet es die größte Plattform für japanisches Kino weltweit und ist das publikumsstärkste Filmfestival Hessens. Heute Nachmittag wurde die 25. Ausgabe feierlich eröffnet und bei uns zu Gast in Fazit ist jetzt die Festivalleiterin Marion Klomfass. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Und erstmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Hätten Sie sich ausmalen können, dass dieses Festival derartig langlebig und erfolgreich sein würde, als Sie es als Studentin ins Leben gerufen haben?
Wir hatten das damals im Jahr 2000 eigentlich als eine einmalige Veranstaltung geplant. Eigentlich gar nicht als jährlich stattfindendes Festival, sondern wir hatten gedacht, wir zeigen mal ein paar japanische Filme an der Goethe-Universität und hatten niemals gedacht, dass Leute Filme in der Originalfassung, in der japanischen Originalfassung mit englischen Untertiteln sehen will. Und dann waren aber alle Veranstaltungen ausverkauft. Wir mussten ganz viele Zusatzvorstellungen einrichten und wir wurden wirklich überrannt und waren überwältigt von dem Interesse und dem Erfolg Und dann hatte ich erstmal meinen Uni-Abschluss gemacht, meinen Magisterabschluss in Filmwissenschaft. Und dann hatten wir seit dem Jahr 2002, seitdem gibt es dann das Festival jährlich.
Die japanische Kultur ist heute gerade bei jungen Menschen ja äußerst beliebt und eigentlich auch omnipräsent. Vom Einrichtungsstil über die Kulinarik, Kleidung bis hin zur Manga-Literatur, die inzwischen ihre eigenen Buchhandlungen in Deutschland hat. Aber vor 25 Jahren war das ja noch nicht so. Warum hat sich diese Popularität in Deutschland entwickelt? Was meinen Sie?
Also damals gab es gerade auch schon so einen kleinen Japan-Trend. Also J-Pop, Musik war sehr beliebt und auch so Design und Kunst war sehr beliebt. Und da hatten wir damals, glaube ich, auch schon so einen Nerv der Zeit getroffen um 2000. Und heute ist es auch gerade wieder Japan sehr, sehr populär. Und viele wollen jetzt auch nach Japan reisen. Manga, Anime ist sehr beliebt. Also es gab immer so Hoch und Tiefs irgendwie in den Festivaljahren, wo man irgendwie so auch gemerkt hat, ja, so das Interesse an Japan ist gerade nicht so groß. Und auch gerade auch so um 2011 rum, auch mit der Tsunami-Katastrophe und Nuklearkatastrophe in Japan, Fukushima, das hatten wir auch so ein bisschen gemerkt, dass dann nicht so Interesse an Japan da bestanden hat.
Aber jetzt ist es sehr groß und Sie tun auch etwas dafür, um dieses Interesse wachzuhalten. Bei dem Nippon Connection Festival gibt es ja auch ein großes Rahmenprogramm mit japanischer Kultur und eben auch mit kulinarischen und musikalischen Begleitveranstaltungen. Aber im Mittelpunkt stehen die Filme und das hat mich wirklich verblüfft. Das Festival dauert 6 Tage. Es werden aber an verschiedenen Orten rund 100 Kurz- und Langfilme gezeigt. Das ist ja ein gigantisches Angebot, bedeutet doch aber, keine Besucherin, kein Besucher kann alle Filme sehen oder noch nicht mal die Hälfte.
Also dazu musste man sich, glaube ich, klonen. Das ist natürlich sehr schade, aber wir wollen möglichst viel, also die Bandbreite des japanischen Kinos auch präsentieren und dass sich dann auch jeder so sein eigenes Programm sich zusammenstellen kann und jeder erlebt sozusagen sein eigenes Festival und das finde ich eigentlich auch einen sehr, sehr schönen Aspekt, also dass jeder sich sein eigenes Festival zusammenstellen kann.
Dann muss man sich aber auch erstmal orientieren und dafür gibt es ja auch Schwerpunkte, zum Beispiel einen im Festival, Obsessionen ist ein Überthema. Um welche Besessenheiten geht es denn in den Film. Ich habe gesehen, es geht in einem der Filme zum Beispiel um die Suche nach einem Suppenrezept. Das ist ja erstmal eine relativ harmlose Besessenheit.
Ja, also ich denke, die japanische Gesellschaft hat ganz, ganz viele Facetten von Obsessionen. Also es ist zum Beispiel der Perfektionismus in der japanischen Gesellschaft, im Handwerk oder halt auch einfach die Leidenschaft für bestimmte Themen, für bestimmte Dinge. Es gibt ja auch Otaku-Kultur in Japan, Leidenschaft für Manga, Anime. Also wir wollen so ein bisschen die ganze Bandbreite zeigen, aber jetzt Solitary Gourmet zum Beispiel, den Film, den Sie gerade erwähnt haben, da geht es um die Leidenschaft eines Mannes, der wirklich leidenschaftlich Rezepte sammelt und auf die Suche geht nach einem perfekten Rezept. Und das ist auch ein Aspekt. Und natürlich sagen wir auch zu unserem 25-jährigen Jubiläum, dass Obsessions auch sehr gut zu uns passt, weil wir natürlich auch die Leidenschaft für das japanische Kino haben.
In Japan ist es ja wohl wie an den meisten Orten auf der Welt noch nicht unbedingt üblich, dass Frauen Filme inszenieren. Deshalb stellen Sie in dieser Ausgabe auch Regisseurinnen mit ihren Arbeiten schwerpunktmäßig vor. Tut sich da gerade was in Japan? Lässt sich das beobachten, dass mehr Frauen auch Filme inszenieren?
Auf jeden Fall, also zum Glück auch, weil das japanische Kino war sehr, sehr viele Jahre wirklich männlich geprägt, also so ganz, ganz vereinzelt nur Regisseurinnen. Aber das ändert sich jetzt gerade in der jungen Generation, gibt es immer mehr weibliche Stimmen und dem wollen wir auch eine Plattform bieten bei unserem Festival, weil wir das auch sehr wichtig finden.
Und was würden Sie denn sagen, sind noch so die gesellschaftlichen Themen, die gerade in Japan besonders stark diskutiert werden und die sich auch in den Filmen dann widerspiegeln?
Ein ganz wichtiger Aspekt ist, glaube ich, der Generationenkonflikt auch in Japan. Also das jetzt auch zwischen jung und alt und dass sich eigentlich im Grunde genommen ähnliche Probleme, die es hier auch in Deutschland gibt. Wie sieht die Zukunft aus? Die Überalterung der Gesellschaft? Wie geht man damit um mit gesellschaftlichen Entwicklungen, dass die Leute immer mehr vereinzeln und irgendwie nicht mehr in der Gemeinschaft leben? Gerade die japanische Gesellschaft lebt ja von der Gemeinschaft, aber das zerfällt ja auch immer mehr in Japan. Und das kann man durchaus in vielen Filmen auch beobachten, dass diese Themen auch aufgegriffen werden.
Viele japanische Filmemacherinnen und Filmemacher kommen auch jedes Jahr nach Frankfurt zum Festival. Wie erleben die diese Tage und die Begegnungen mit dem Publikum in Frankfurt, den Austausch mit den Menschen, die kommen, um die Filme zu schauen?
Wir haben dieses Jahr über 60 Filmemacher und Filmemacherinnen aus Japan bei uns zu Gast und die freuen sich sehr, hier bei uns auch mit dem Publikum sich austauschen zu können, reden zu können. und auch zu erfahren, wie jetzt hier das deutsche Publikum ihre Filme auffasst. Also gerade für den jungen Nachwuchs ist das, glaube ich, sehr wichtig auch, dass wir auch so internationale Erfahrungen hier bieten. Und wir sind kein Festival für den roten Teppich, sondern wir sind sozusagen ein Festival zum Anfassen, also wo man wirklich die bekannte Regisseure und Nachwuchsregisseure einfach hier zusammentrifft und Schauspieler, Schauspielerinnen einfach mit denen locker ins Gespräch kommen kann. Vorausgesetzt natürlich, dass man vielleicht auch Japanisch kann oder zumindest Englisch. Aber mittlerweile können auch sehr viele Englisch ganz gut. Und wir haben auch immer überall beim Festival auch Dolmetscher, Dolmetscherinnen. Wir wollen wirklich diesen Austausch fördern.
Sie haben schon über Ihre eigene Obsession gesprochen. Sie sichten ja wahrscheinlich selbst unzählige japanische Filme im Laufe eines Jahres. Was würden Sie sagen, was ist das, was Ihre Obsession mit dem japanischen Kino aufrechterhält? Was ist für Sie das Besondere an diesen Filmen?
Wie gesagt, ich habe schon ganz, ganz viele Filme gesehen, wie Sie gesagt haben, und jedes Mal werde ich neu überrascht. Also das japanische Kino ist so vielfältig, wenn man Filme sichtet, die ja sonst auch niemand anderes erstmal zu sehen bekommt. Man hat ja die Klischees so als normaler Zuschauer, das japanische Anime oder irgendwelche Gewaltfilme, Samurai-Filme, aber es gibt so, so viel mehr. Und immer die Erzählweise der Filme ist auch ganz anders als das europäische oder amerikanische Kino, und ich freue mich immer, überrascht zu werden im japanischen Kino.
Marion Klompfers, die Leiterin des Nippon Connection Filmfestivals in Frankfurt am Main. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Noch bis zum 1. Juni gibt es das umfangreiche Programm zu erleben. Einen Überblick verschaffen können Sie sich unter nipponconnection.com. Und wenn Sie nicht wissen, was ein Tschappel ist, sind Sie wahrscheinlich nicht aus Schwaben. Da weiß man nämlich, gemeint ist ein liebenswerter Trottel. Der steht im Mittelpunkt einer neuen ZDF-Serie, die genauso heißt, Tschappel. Und die führt in die tiefe deutsche Provinz. Kontrastprogramm gibt's natürlich auch. Bei Netflix wandelt Julianne Moore durch die Luxuswelt der Reichen und Schönen. Ob sich's lohnt, ihr dabei zuzusehen, weiß Simone Schlosser. Sie hat die neuen Serien für uns angeschaut.
Das Leben auf dem Dorf. Das hat lange niemanden interessiert. Aber dann kam Friedrich Merz mit seinem Slogan »Mehr Sauerland für Deutschland«. Und plötzlich stehen die Medien dort Schlange. Wer aber wirklich wissen möchte, wie es sich auf dem Land lebt, kann entweder Lena Schette lesen, die sozusagen aus dem Nachbardorf von Friedrich Merz kommt und wie keine andere über Potthucke und Taxifahrer schreibt, oder man kann die schwäbische Serie »Tschappel« gucken. Denn auch wenn das Sauerland natürlich nicht Schwaben ist, im Kern sind sich alle Dörfer ähnlich. Nur was bei den einen ein Dösbaddel, ist bei den anderen ein Tschappel. Und von einem solchen handelt die Serie.
Scheiße, wie erkläre das meinem Vater?
Am besten gar nicht. Der bringt die um.
Das ist Carlo, Abiturient, Hauptfigur und Tschappel. Schwäbisch liebevoll für Leute, die sich viel vornehmen, aber wenig hinbekommen, denen man trotzdem nicht böse sein kann. Eigentlich hatte Carlo große Pläne. Ein Jahr Work and Travel in Australien, wobei das genau genommen nicht sein Plan war, sondern der seiner Mitschülerin Pia, in die er mehr oder weniger heimlich verliebt ist. Die Reise scheitert aber schon in der ersten Folge. Ausgerechnet auf dem Heimweg vom Abiball baut Carlo einen Unfall. Das Auto seines Vaters ist Schrott und fortan heißt es für ihn Work ohne Travel. Er muss seine Schulden abarbeiten im Gasthaus der Eltern.
Das ist also ein Tschappel.
1000% Tschappel.
Der Beste, der mir Hund.
Serien über tollpatschige Antihelden gibt es viele, gerade im deutschen Comedy-Bereich. Was Tschappel von anderen unterscheidet, sie hat das richtige Timing und ein Gespür für Land und Leute. Die Serie erzählt vom Leben im Dorf, aber ohne Heimatkitsch und Vorabendfolklore, sondern mit originellem Blick und authentischen Dialogen. Und egal, wie schwäbisch die auch klingen, am Ende ist Tschappel eine universelle Geschichte. Es geht um den langen Sommer nach dem Abitur, zwischen Bierbong, Festzelt und der großen Liebe. Dazu laufen Robbie Williams und Outkast und Smartphones tauchen nur am Rande auf. Es ist eine Serie, die Spaß macht, egal ob man selbst in der Stadt lebt und wie lange die eigene Schulzeit schon her ist. Auch das ist längst ein Genre für sich. Serien über schöne, reiche Menschen, die trotzdem unglücklich sind. Meist spielen diese Serien an einem einzigen Ort, sei es ein Hotel oder eine Villa, und dabei sind diverse Hollywood-Stars. Und der Tonfall der Serie liegt irgendwo zwischen Drama und Satire. Ähnlich ist es mit dieser Serie Sirens. Hauptfiguren sind eine exzentrische Millionärsgattin, gespielt von Julianne Moore, ihr gelangweilter Ehemann, gespielt von Kevin Bacon, und die beiden Schwestern Simone und Devon.
Willkommen, Ladies! Drinks und Häppchen gibt es hinten. Danke.
Was ist das hier und wieso? Sehen alle aus wie ein Osterei.
Ja, es ist die Hochsaison.
Was ist die Hochsaison?
Das ist, wenn die Gesellschaft hier ist zum Sommern.
Die Geschichte spielt auf einem Anwesen in den Hamptons. Es ist das Ende der Sommersaison. Simone ist die Assistentin des Paares und sie steckt gerade in den Vorbereitungen für die Abschlussgala. Da taucht plötzlich ihre ältere Schwester auf, Devon. Die beiden standen sich mal sehr nahe, haben sich aber seit Jahren nicht gesehen. Es ist eine komplizierte Familiengeschichte, wie die Serie nach und nach offenbart. Die Mutter ist tot, der Vater Alkoholiker. Jedenfalls erkennt Devon ihre jüngere Schwester nicht wieder, die aussieht wie ein Abziehbild ihrer Chefin und von der nur als ihre beste Freundin spricht. Devon wittert sofort eine Verschwörung und wir als Publikum sind ganz bei ihr.
Das sind schlimme Menschen. Ist Ihnen das egal?
Klar sind das schlimme Menschen. Sehen Sie sich Ihr Haus an.
Und das macht Ihnen nichts aus, für solche Leute zu arbeiten?
Ach, na ja, mein Kind braucht eine Zahnspange, meine Frau eine neue Kücheninsel.
Tja.
Was die Serie Sirens auszeichnet, sie ist am Ende komplexer, als es zunächst scheint. Zwischen den Zeilen ist es eine kluge Reflexion über Frauenrollen, Macht und Reichtum. Das Problem ist nur, der Weg dahin ist lang und ziemlich verwirrend. Zu oft fragt man sich ratlos, was man gerade schaut. Eine Komödie? Einen Thriller? Sirens hat einige originelle Einfälle, aber sie findet selten den richtigen Ton. Und das Drama der Figuren wiegt zu schwer. Dennoch sollte man sie unbedingt zu Ende schauen. Das Patriarchat lässt grüßen.
Simone Schlosser mit ihrem Blick auf zwei aktuelle Serien. Die deutsche Dorfsatire Chapel ist zu sehen in der ZDF-Mediathek. Und für die US-amerikanischen Sirens ist ein Netflix-Abo vonnöten. Wir schauen jetzt noch einmal in die Feuilletons von morgen. Gregor Sander hat sie für uns aufgeschlagen und einen Moderator gefunden, der gerade seinen Arbeitsplatz gewechselt hat.
Der Aufmacher in der Zeit wird in dieser Woche so überschrieben. Konstantin Schreiber spricht im Interview über seinen Abschied bei der Tagesschau, seinen Wechsel zum Springer Verlag und darüber, warum er zum Thema Nahost nicht länger schweigen will. Dazu muss man wissen, dass Schreiber für seine kritische Haltung zum Islam schon einmal eine Torte ins Gesicht bekommen hat und sich entschloss, zum Thema, ob seiner geforderten Neutralität als Nachrichtensprecher, zu schweigen. Das soll sich nun ändern und kam laut Schreiber so. Irgendwann stand ich vor einem Spiegel, also wirklich, und habe mir ins Gesicht geschaut und gedacht, soll ich das echt so machen, dass ich mich raushalte aus Themen, die mich originär interessieren? Warum er für das brisante Thema Nahost allerdings nun zu Springer wechselte, um für alle Blätter des Medienhauses aus Tel Aviv und New York zu berichten, wird trotz des klaren Blicks in die eigenen Augen eher angedeutet als erklärt. Daher wird die Fragende in der Zeit jetzt eindeutiger. Sie lassen das sachliche Terrain und ihren Verkündigungsnimbus hinter sich, um bei einem Verlag anzuheuern, der stramm an der Seite der israelischen Regierung steht? Fragt Laura Herdreiter und Schreiber antwortet, so ein bisschen aus Trotz auch sage ich nee, das kann nicht das Argument sein. Etwas, was ich inhaltlich total spannend finde, mit großen Möglichkeiten und so, nicht zu tun, weil manche den Verlag nicht mögen. Was er denn am Springer Verlag inhaltlich so mag, erfahren wir in diesem Interview leider nicht. Sehen uns so nach Eindeutigkeit und finden sie in der Frankfurter Allgemeinzeitung. Diese Schönheit ist kein Schnuller, bellt Dietmar Dart in der Überschrift seiner Kritik zum neuen Album von Miley Cyrus und bekennt seine Liebe zum diese Woche erscheinenden Klangkörper so. Das Album Something Beautiful geht los mit einer Escher-Treppe aus Buntglas-Klangflecken, aufwärts und abwärts zugleich, dazu rauscht die Schleppe der Königin wie ein Schneebesen auf dem Schlagzeugfell, endlich wird eine Gitarre angefasst, twang, schwärmt Dart, um dann zum Gesang der Diva zu kommen. Jetzt spricht sie von Haut, das gibt einen feuchten Ton, der perlt provokant auf dem Pelz der Zunge des Herzens der Königin, die sich anschickt, als Sängerin wiedergeboren zu werden. Eine 10 von 10, so könnte man diese FAZ-Kritiker-Kaskade vielleicht übersetzen und die wird für einen anderen Sänger in der Süddeutschen Zeitung auf keinen Fall vergeben. Robbie Williams malt jetzt auch, seufzt Michael Neudecker und findet für dessen Ausstellung Radikal Ehrlich im Londoner Mokko-Museum so gar keine Begründung. Gefühllose, selbstherrliche, unglaublich schlechte Kunst, urteilt der Guardian. Die Kunstkritiker der anderen Zeitungen sehen das kaum anders. Die Einschätzung ist brutal, aber auch, wie soll man es anders sagen, radikal richtig, urteilt der SZ-Kritiker, der Meister Williams seine iPad-Malerei so erklären lässt. Ich habe eine Idee für einen Text, dann klatsche ich was dahinter dran. 20, 25 Minuten, boom, und weiter zum nächsten. Dabei kann Kunst doch durchaus auch nebenbei entstehen, wie wir in der Taz erfahren, wo Julian Weber an den Schweizer Arnold Odermatt erinnert, der am Donnerstag 100 Jahre alt geworden wäre. Der war Straßenpolizist und seine Dienstaufnahmen von Verkehrsunfällen wurden später auch auf der Kunstbiennale in Venedig ausgestellt. Er experimentierte mit der Perspektive, fotografierte aus weiter Ferne und von großer Höhe. So wurden seine Fotos zu Stillleben des Schrotts, eine Pietà aus zerbeultem Blech, Beton und Teer. Bezogen auf die aktuelle amerikanische Politik wird im Tagesspiegel darauf hingewiesen, dass John Baez hinter einem Verkehrsunfall sogar ein höheres Wesen vermutet. Ich habe einen Tesla gekauft und ihn nach wenigen Minuten gegen einen Baum gesetzt, sagte die Musikerin. Man kann das als ein Zeichen Gottes sehen.
Gregor Sander mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie dabei waren.